Sie hören SBS Radio.
Im Studio Dr. Walter Uhlenbruch, ehemaliger CEO von Hella Australia und Fernost. Guten Abend.
Guten Abend.
Hella, was ist das für eine Firma? Ein deutscher Weltkonzern?
Hella ist ein deutsches Unternehmen mit dem Hauptsitz in Lippstadt. Das war ursprünglich ein relativ kleiner Familienbetrieb und war es eigentlich noch, als ich 1961 nach Australien kam, hat sich inzwischen aber zu einem echten internationalen Unternehmen entwickelt mit über 33.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten in der gesamten Welt.
Auch in Australien?
Wir haben seit 1961, das ist der Grund meines Hierseins, eine Fabrik in Australien, die wir allerdings bedauernswerterweise in diesem Jahr schließen müssen, weil wir keine Kunden mehr haben.
Aufgrund dieser Geschichte da mit Holden, Ford, Toyota, die sich zurückziehen aus Australien?
Ja, alle Automobilfirmen in Australien haben sich ja entschlossen aufzuhören, hier zu fertigen. Da gibt es eine Menge Gründe. Der eigentliche Grund dafür ist, dass die Nachfrage nach diesen großen 6- und 8-Zylindern, die vornehmlich in Australien gebaut wurden, nachgelassen hat. Und dass dadurch der Anteil der importierten Fahrzeuge so immens angestiegen ist. Ehe die Industrie sich entschloss aufzuhören, waren fast 80% der Neuzulassungen importierte Fahrzeuge. Man kann jetzt stundenlang darüber diskutieren, warum man das so spät eingesehen hat. Es war eben, dass der Markt forderte, kleinere Autos und vor allen Dingen diese sportartigen Autos, die nie in Australien gebaut worden sind. Ich meine immer noch, wenn Mitsubishi sich vor 20 Jahren entschlossen hätte, den Pajero in Australien zu bauen, dann wären die wahrscheinlich heute noch und machten ein kleines Vermögen.
Ja, SUVs, ich glaube zum ersten Mal die Haupt, nicht Marke, sondern die Hauptsparte unter den Autos.
Es werden mehr SUVs oder wie man so nett sagt, Touareg Tractors zugelassen als Limousinen, ja, durchaus.
Erstaunlich. Ja, blicken wir aber voraus. Die automobile Zukunft, sie ist wahrscheinlich elektrisch, autonom und was noch?
Ach, es wird eine ganze Menge Lösungen geben, an die gedacht wird und an denen sehr, sehr gearbeitet wird. Der erste Schritt weg von Benzin und Diesel war das Hybridauto. Ich selbst bin ein ganz begeisterter Hybridfahrer. Persönlich mag ich Hybridfahrzeuge lieber als reine Elektroautos. Aus folgender Überlegung. Wenn wir an die Umweltverschmutzung denken, dann ist das ein Problem bei vollelektrischen Autos. Denn was sie damit tun, ist, sie verlagern das Problem vom Auspuff in die Schornsteine der Elektrizitätswerke.
Außer man hat natürlich Solarzellen auf dem Dach und speist sein Auto damit.
Oder nuklear.
Oder mit Energie, die durch Wasserkraft gewonnen wird. Das kann man ja auch. Man kann einen grünen Energieanbieter haben und
muss man aber alles erst haben. Und die Infrastruktur dafür, die stelle ich im Moment noch ein bisschen in Frage, wenn wir an einen überschaubaren Zeitraum denken. Ja. Es wird bestimmt noch 10 Jahre dauern, bis wir überhaupt in Australien eine Infrastruktur für das Aufladen der Elektroautos haben. Das wird sicherlich verbessert dadurch, dass die Batterien jedes Jahr kleiner, besser und leistungsfähiger werden. Und deshalb von einer Aufladung die Zahl der Kilometer ansteigt. Und in dem Moment, wo man über 700-800 Kilometer kommt, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Da kann man die zu Hause in aller Ruhe aufladen. Oder, wenn Sie wollen, über Nacht irgendwo.
Dann haben wir also elektrisch abgehackt. Das nächste, autonom, selbstfahrend. Wie schaut's da aus?
Selbstfahrend ist, glaube ich, eine Generationsfrage. Wenn Sie die älteren Leute fragen, sagen die alle, sie wollen nichts davon wissen. Wenn Sie jüngere Leute fragen, dann sagen die vielleicht. Man wird gewiss etwas verlieren bei diesem Selbstauto und das ist das wunderbare Fahrgefühl. Sie haben überhaupt keine Kontrolle mehr. Und es ist eigentlich nichts Schöneres, als wenn Sie so einen starken Motor haben. Ich habe einen, der beschleunigt von 0 auf 100 Kilometer in unter 5 Sekunden. Das geht dann nicht mehr. Auf der anderen Seite ist durchaus denkbar, und da gibt es ein hervorragendes Papier von dem Dr. Cetsche, dem Geschäftsführer in Deutschland von BMW, der sich mit dieser Zukunft sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und der zum Beispiel sagt, dass die Privatnutzung von Automobils sehr, sehr stark schwinden wird, weil es mittelgroße Fahrzeuge mit 6 bis 8 bis 10 Passagieren gibt, die auf Abruf angefordert werden können, die vor ihrer Tür stehen, steigen sie ein, zusammen mit wie viel immer Leute das angefordert haben. Die bringen sie zum Büro, sie steigen aus, das Ding fährt woanders hin. Sie zahlen dafür, dass sie befördert werden. Sie haben kein Problem mit dem Kaufen, Verkaufen, Abschreiben, Reparieren, Instandhaltung. Ob das universell im ganzen Land machbar ist, stelle ich in Frage. In Großstädten wird es das in 20 Jahren wahrscheinlich schon geben.
Das ist interessant, weil in Asien und Afrika, da gibt es ja schon seit Jahrzehnten Sammeltaxis, heißen sie da. Die sind aber natürlich nicht selbstfahrend, aber sie funktionieren genau nach dem Prinzip.
Ja, und sind total erschwinglich.
Genau. Und das Dritte wird wahrscheinlich sein, also elektrisch, selbstfahrend, das Dritte geteilt. Dass man gar kein Auto mehr hat, sondern sich teilt mit dem Nachbarn, mit der ganzen Straße. Weil ja Autos eigentlich eine sehr ineffiziente Investition sind. Die stehen ja 95% der Zeit einfach rum. 5% der Zeit werden sie genutzt.
Das halte ich für denkbar, aber ich habe gedanklich ein kleines Fragezeichen darüber. Denn ich meine immer noch, eine große Zahl von Leuten lieben ein gewisses Unabhängigkeitsgrad. Ich zum Beispiel würde mich nie entschließen können, auf mein eigenes Auto zu verzichten. Ich habe einfach viel zu viel Spaß damit zu fahren. Und jetzt von anderen Leuten plötzlich abhängig zu werden, das passt mir und vielen Leuten nicht. Aber es ist wahrscheinlich eine, zwei Generationen später eine andere Sache.
Wir sprechen mit Dr. Walter Uhlenbruch, ehemaliger CEO von Hella Australien und Fernost. Bleiben Sie dran.
SBS Radio.
Nach wie vor im Studio Walter Uhlenbruch. Die Zukunft des Autos, da geht es ja auch um die ganze Elektronik, und da war Hella federführend mit Scheinwerfern, mit Elektronik, aber es tut sich ja wahnsinnig viel in diesem Bereich. Ist Hella da noch mit dabei oder ist man inzwischen überholt worden von Bosch und anderen?
Nein, Hella ist weltweit ein Unternehmen mit positiven Wachstumszahlen. Glücklicherweise nicht nur umsatzmäßig, sondern auch im Gewinn. Das Unternehmen ist vor wenigen Jahren in Deutschland an die Börse gegangen und hat sich bisher sehr erfolgreich entwickelt. Der Teil der Elektronik in den Fahrzeugen wächst immens. Und das Engagement von Hella wächst im Verhältnis zu dem bisherigen Begriff Licht so, dass das ein größerer Sektor unseres Geschäfts mit Sicherheit in Zukunft sein wird.
Und bedauern Sie es, dass da immer mehr Elektronik in diesen Autos steckt, dass wenn man die Motorhaube aufmacht, man kaum mehr was sieht?
Wenn ich ein Automechaniker wäre, würde ich das wahrscheinlich bedauern. Aber als Benutzer eines Fahrzeugs bedauere ich das eigentlich gar nicht. Wir verlassen uns heute auf so viel Elektronik. Sie sitzen vor Ihrem Bildschirm, Sie haben Ihr Mobiltelefon. Warum nicht auch im Auto? Ich habe in meinem Wagen zum Beispiel etwas, was mich absolut begeistert. Ich habe es noch nie gebraucht. Aber ich habe eine Infrarotkamera in meinem Lenkrad, das misst meinen Müdigkeitsgrad. Und wenn das meint, dass meine Augen müde werden, entweder durch Schließen oder durch Blinken, dann kriege ich zunächst ein Signal, das mich weckt. Und wenn ich dann nichts veranlasse, dann bringt das System das Auto sicher zum Stehen.
Absolut erstaunlich. Ja. Andere Technologien, die es schon gibt, sind dieses Adaptive Cruise Control, das ja abbremsen kann, dann auch wieder bis auf Null. Und man kann da stundenlang im Stau stecken, ohne auf das Gaspedal oder das Bremspedal zu drücken, weil das Auto automatisch an- und abfährt. Anfährt und dann wieder hält und wieder anfährt.
Ja, nicht nur ab- und anfährt, sondern
einhält
zum den Motor ausstellt Fahrzeug und wieder anlässt.
Vorne, ja. Also eine Technologie, die, ich glaube, eben Adaptive Cruise Control heißt, aber in ihrer Einfachheit genial ist und in immer mehr Autos anzutreffen ist, auch in Autos der wahrscheinlich inzwischen unteren Mittelklasse.
Ja, da gibt es noch andere Systeme, die ich für hervorragend halte. Zum Beispiel können Sie ein System haben, das es vermeidet, dass Sie aus der Fahrspur rausgehen. Das liest die weißen Striche auf der Straße. Und solange Sie an beiden Seiten weiße Striche haben, stellt das System sicher, dass Sie immer in der Mitte dieser beiden Striche fahren. Das andere ist das zunehmend angewandte automatische Parken, wo Sie quasi nur noch auf einen Knopf drücken und durch Vor- und Rückwärtsparken kommen Sie in eine minimal große Parklücke sicher rein, ohne dass es irgendwo mal kracht.
Ach, das ist eigentlich erstaunlich. Etwas, was man als Kind sich vorgestellt hat, was irgendwo in der Science-Fiction-Welt mal sein wird, aber inzwischen ist es ja
auch in der Beleuchtung. Auch in der Beleuchtung gibt es interessante Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel schon ein Scheinwerfersystem, das GPS gesteuert ist. Das heißt, wenn Sie also in einer Gegend sind, wo die Straßen sehr viele und sehr starke Kurven haben, dann erlaubt die GPS-Steuerung den Scheinwerfern das, bereits in die Kurve einzuleuchten, ehe sie das Steuerrad drehen.
Erstaunlich. Und Fußgängererkennung und in Schweden Elcherkennung und ich glaube in Australien bald Känguru-Erkennung und Wombat-Erkennung, das kommt alles auch auf uns zu, nicht?
Mit Sicherheit, obwohl es das eigentlich schon gibt.
Also die Elcherkennung, ja. Nicht in Australien.
Ja, wir sind nicht mit im, das heißt, das wird sich ändern. Wir haben dadurch, dass wir jetzt ja nur importierte Autos zulassen, werden diese Dinge mit importiert in Zukunft. Wir verdanken es zum Beispiel den Skandinaviern, dass wir heute in Australien auch dieses sogenannte Tagfahrlicht haben, wo die Scheinwerfer entweder mit Tagfahrlicht oder mit Abblendlicht während des Tages fahren, damit man sie eben besser sehen kann.
Und auch wenn hinten jemand die Scheinwerfer anhat, dann wird man nicht mehr geblendet im Spiegel, sondern inzwischen gibt es ja auch da so eine Technologie.
Ja, einmal gibt es eine Entwicklung, dass der Spiegel in seiner Art sich ändert und dunkler wird. Es gibt aber auch ein System jetzt schon, wo das folgende Fahrzeug merkt, dass ein Fahrzeug vor ihm fährt und das bringt das Autolicht automatisch zum Abblinken, ohne dass der Fahrer das macht. Der Fahrer kann das zwar wieder hochschalten und leider gibt es Leute, die das unbedingt meinen, die müssen jemanden von hinten in die Scheibe scheinen, aber das ist unsicher, das sollten Leute ja nicht tun.
Und würden Sie sagen, dass Heller, Bosch und alle anderen deutschen Unternehmen da vorneweg sind, also nicht nur Marktführer, sondern auch Trendsetter sind? Kommen diese Technologien alle aus Deutschland?
Ja, ich würde sagen, da kommen viele aus Deutschland. Wir dürfen aber nicht unterschätzen, dass auch sehr viel aus Japan kommt. Auch an Neuentwicklungen.
Und aus den USA?
In den USA, meines Wissens, wird sehr viel mehr kopiert von Deutschland, von Europa und von Japan.
Ja, und von China brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen.
China ist ein fantastisches Land, was die Entwicklung angeht. Sie werden sich erinnern, als die Japaner anfingen, Automobile zu bauen nach dem Zweiten Weltkrieg, waren das zunächst die sogenannten Wegwerfautos. Hat 30 Jahre gedauert, bis die einen hervorragenden Ruf hatten. Als nächstes kamen die Koreaner. Das waren auch erst Wegschmeißautos. Die waren in 15 Jahren soweit. China braucht vielleicht noch 5 Jahre, dann sind die auch soweit. Ich kann mich erinnern, als wir in China anfingen, sind wir davon ausgegangen, dass China ein Entwicklungsland ist. Wir haben aber dann sehr schnell lernen müssen, dass die Käuferschichten in China damals schon, und ich spreche jetzt von den 80er, Anfang 90er Jahren, sehr hohe Ansprüche hatten. Die wollten schon Sitzheizung haben, automatisch verstellbare Spiegel. Das, was damals so der höchste Stand der Technik war, das wollten die haben. Die wollten nicht billige Autos haben, mit denen man ursprünglich gerechnet hatte. Und was die Chinesen heute bauen, das denke ich, wird bedeuten, dass wir irgendwann in den nächsten 10 Jahren total akzeptable Autos auch hier in Australien auf der Straße sehen.
Und für deutsche Zulieferer wie Heller und Bosch, was wird das bedeuten?
Zusatzgeschäft. Wir haben ja Firmen, Heller hat heute 7 oder 8 Fertigungsfirmen in China. Während meiner Zeit haben wir 6 gegründet, die alle ganz hervorragend arbeiten und auch profitabel sind.
Und die Automarken hingegen, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi etc., was wird da passieren? Werden die echte Schwierigkeiten bekommen, wenn China plötzlich viel billiger produziert?
Na, ich stelle sehr in Frage, ob China ein zukünftiger Bedroher für den europäischen Markt sein wird. Das ist den Japanern bis heute noch nicht gelungen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat eine führende deutsche Motorzeitschrift mal einen Vergleich gemacht zwischen Mercedes und Lexus. Und Lexus ist dabei sehr gelobt worden. Die Zulassungen von Lexus in Europa sind deswegen nicht um ein Auto größer geworden. Also ich glaube nicht, dass weder die Japaner noch die Chinesen in Zukunft in Europa, außer auf den kleinen Wegschmeißautos, diese kleinen Vierzylinder zum Einkaufen, aber ordentliche Autos, die ein richtiger Autofahrer haben möchte, da bleiben die Deutschen bei ihren deutschen Autos, die Franzosen bei ihren französischen, die Italiener bei ihren italienischen.
Okay, viele unserer Hörer werden diese Aussage zu schätzen wissen. Vielen Dank, Dr. Walter Uhlenbruch, für diese Einblicke in die Automobilwirtschaft, wie es früher war, wie es sein wird. Und es ist also der ehemalige CEO von Heller Australien und Fernost. Nochmals besten Dank.
Vielen Dank.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.